HR Info. Der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen, ich grüße Sie. In Frankfurt wurde am Dienstag feierlich zum 75. Mal die Buchmesse eröffnet. Was sind die wichtigsten Trends und Themen dieser Bücherschau? Das wurde vor der Eröffnung bei einer Pressekonferenz vorgestellt. Und unsere hr-Info-Reporterin Anina Pomerenke gibt uns einen Überblick.
And the story goes on ist das Motto dieser 75. Frankfurter Buchmesse, die jedes Jahr die gesamte Welt zum Austausch einlädt. Selbst die Pandemie hätte das nicht verhindern können, so Buchmessendirektor Jürgen Boos in seiner Auftaktrede. Der Angriff der Hamas auf Israel ist auch hier das große Thema. Kurzfristig wurde eine Podiumsdiskussion mit dem Titel »In Sorge um Israel« organisiert. Die Absage einer Ehrung einer palästinensischen Autorin sorgt für Proteste. In einem offenen Brief fordern über 600 Schriftsteller, Autoren und Menschen aus der Literaturbranche, palästinensischen Stimmen mehr Raum zu geben. Kritik, die Boos zurückweist.
Na, vor allen Dingen zeigt es, dass hier ein Diskurs stattfindet. Wenn Sie sehen, welche Bühnen, jetzt auch neue Themen noch entstanden sind in den letzten 3 Tagen.
Wir haben an verschiedenen Stellen auf der Buchmesse durchaus palästinensische Stimmen. Aber Sie wissen natürlich, dass im Moment Reisen unmöglich ist. Dass auch einige palästinensische Autoren, arabische Autoren, die hier sein wollten, werden nicht reisen können. Wir haben einfach eine Limitation über die Sicherheitslage und das bedauere ich sehr.
Er hebt die Bedeutung des Buches als langsames Medium hervor, das ständigen Qualitätsprüfungen unterliege und somit auch als Korrektiv gegenüber schnell in sozialen Medien verbreiteten Fake News wirken könne. Daher wachse jetzt in Krisenzeiten auch die Nachfrage nach Ratgebern und dem politischen Sachbuch. Doch auch ein langsames Medium muss sich mit der schnellen Welt arrangieren. Das wichtigste Fachthema ist für Boos daher der Umgang mit künstlicher Intelligenz.
Die Maschinen schauen nach hinten, die nehmen sich Inhalte von Autoren, die Autorenrechte dahinter legen, wo Verlage die Rechte haben, wo die Übersetzerrechte da sind. Und das wird komplett negiert, ja, indem man diese Inhalte einliest. Auf der anderen Seite sehe ich auch eine Chance dafür, dass es Prozesse erleichtern kann. Aber ich glaube, wir brauchen gesetzliche Rahmenbedingungen, wo der Urheber geschützt wird.
Die Buchmesse versteht sich als Plattform für das freie Wort und Meinungsvielfalt. Das spiegelt auch die Gästeliste wider, die von Salman Rushdie bis Otto Waalkes reicht. Ein weiteres großes Thema ist auch der Klimawandel. Die britische Autorin Gaia Vince, die vor kurzem ihr Buch »Das nomadische Jahrhundert« veröffentlicht hat, appelliert zum Auftakt der Buchmesse, sich besser auf die Folgen der Klimakrise einzustellen. Sie erwartet, dass breite Teile der Erde unbewohnbar werden und sich die Welt daher auf Massenmigration einstellen muss.
Migration ist keine Frage der Sicherheit. Es geht um Wirtschaft, Arbeit und Menschlichkeit. Wenn wir das gut organisiert bekommen, dann können wir das Zeitalter des Menschen besser gestalten. Aber wir müssen jetzt mit der Planung anfangen.
Zur Diskussion wird auf der Frankfurter Buchmesse unter anderem auch Lea Bonacera erwartet. Die Klimaaktivistin gehört zu den Begründern der letzten Generation. Denn in Zeiten zunehmender Verständnislosigkeit im öffentlichen Diskurs möchte die Buchmesse vor allem eins bieten: Raum für demokratischen Austausch.
Über die wichtigen Themen dieser Buchmesse hat uns Reporterin Anina Pomerenke informiert. Die 75. Buchmesse wurde am Dienstagabend feierlich eröffnet. Und wir bleiben beim Thema Buchmesse, besser gesagt beim Gastland Slowenien. Es ist ein kleines Land in der Mitte Europas. Slowenien liegt von uns aus gesehen im Süden zwischen Österreich, Italien, Kroatien und Ungarn. Und es ist mit rund 2 Millionen Einwohnern gerade mal so groß wie Hessen. Slowenien hat vielfältige Einflüsse erlebt im Laufe der Geschichte, war schon Teil der Habsburger Monarchie und Ex-Jugoslawiens. In diesem Jahr ist Slowenien Gastland auf der Frankfurter Buchmesse und Reporterin Hanna Emich hat Slowenen, die hier bei uns in Hessen leben, getroffen und mit ihnen gesprochen.
Pet pomaranč in kaj še vedno je bila lačna.
Brigitta Loveniak lebt seit 2 Jahren in Hessen. An der Europäischen Schule in Frankfurt unterrichtet sie slowenische Kinder. Weil es nur wenige slowenische Kinder an der EU-Schule gibt, findet der Unterricht nur mit 1 bis 2 Schülern statt, nach Alter gestaffelt. Auch Isas Vater ist Lehrer an der EU-Schule. Er freut sich schon auf die Frankfurter Buchmesse, bei der sein Heimatland in diesem Jahr eine so große Rolle spielt.
Dass Slowenien dieses Jahr Gastland wird auf der Frankfurter Buchmesse, ist auch für uns eine große Ehre. Und wir werden auch als Lehrer mitmachen und dabei sein und die slowenische Community da unterstützen.
In Hessen leben geschätzt nur einige tausend Sloweninnen und Slowenen. Frankfurt hat eine verhältnismäßig große Community. Der slowenische Kultur- und Bildungsverein SAVA in Frankfurt ist deshalb Anlaufstelle für Sloweninnen und Slowenen weit über Frankfurt hinaus. In den kleinen Vereinsräumen in Frankfurt-Fechenheim trifft man sich, kocht zusammen oder trinkt den in Slowenien so beliebten türkischen Kaffee. Silvari Galbuto ist schon seit über 40 Jahren Mitglied und mit 82 Jahren mit Abstand die Älteste hier.
Wir treffen uns auch gerade im Verein. Das war sehr bewegtes Leben hier. Das war unsere Ecke, wo man sich, slowenische Ecke, wo man sich treffen konnte.
Im Verein Sava kommen Jung und Alt zusammen. Der 20-jährige Student Luca ist mit dem Verein aufgewachsen.
In Frankfurt leben, glaube ich, nur um die 500 Slowenen an sich. Also es ist nicht wirklich viel. Deswegen habe ich an sich so privat nicht viele Slowenen getroffen. Also der Verein hat mich auf jeden Fall da unterstützt, da beziehungsweise Leute mit meiner Muttersprache zu treffen.
Der Verein organisiert auch viele Veranstaltungen mit Musik oder zur slowenischen Kultur und Sprache. Auch Brigitta Loveniak von der Europäischen Schule engagiert sich hier. Für sie als Sprachlehrerin spielen slowenische Bücher eine große Rolle.
Natürlich bin ich ein großer Fan von meinem Landsmann, der auch aus der Ebene, aus der pannonischen Ebene kommt, Feri Leinschek. Also er schreibt alles. Er schreibt Kinderbücher, er schreibt Gedichte, er schreibt Literatur für Erwachsene. Also er ist mein Lieblingsautor.
Und eins verbindet aktuell alle slowenischen Landsleute in Hessen: die Vorfreude auf die Frankfurter Buchmesse und den Stolz, sich dort präsentieren zu dürfen.
Wir sind sehr stolz darauf. Und auf die Buchmesse, dass wir jetzt hier sein können, das ist etwas sehr Schönes.
Sloweninnen und Slowenen in Hessen und ihre Freude darüber, Gastland auf der Buchmesse zu sein. Reporterin Hanna Immich hat über sie berichtet. Steuern zahlen ist die erste Bürgerpflicht, ist ein oft genanntes Sprichwort. Doch zum Problem wird das, wenn der Staat mit unseren Steuern nicht sorgsam umgeht. Der Hessische Steuerzahlerbund gibt jedes Jahr sein sogenanntes Schwarzbuch mit eklatanten Beispielen von Verschwendung von öffentlichen Geldern heraus. Diesmal geht es um 11 Fälle. Mein Kollege Roman Jannik hat mit unserem Reporter Nikolas Buschlüter in Wiesbaden gesprochen. Welcher Fall sticht denn diesmal besonders heraus, war seine erste Frage an ihn.
Es ist ein Fall aus Kassel. Dort werden seit vergangenem Jahr knapp 1000 Fahrradbügel aufgestellt, an denen Fahrräder angeschlossen werden können. Das ist Teil der Verkehrswende in Kassel. Das Problem: die Fahrradbügel können leicht demontiert werden, sogar ohne Werkzeug. Es reicht einfach nur, zwei Schrauben zu öffnen. Die sind also nicht einbetoniert, diese Bügel. Tja, und Kassel hat dann demnächst rund 1000 Fahrradbügel für rund 840.000 Euro installiert, die nicht besonders sicher sind. Die Stadt Kassel verteidigt sich in diesem Hinblick mit der Aussage, dass an diesen Bügeln ja auch Querbalken dran sind. Also wer das Fahrrad klauen will, der müsste auch den kompletten Bügel mitnehmen. Ja, und so geht dieser Streit in Kassel weiter.
Bei dem anderen Fall geht es da um Fußball. Wie genau?
Ja, da geht es um Eintracht Frankfurt. Die waren ja vergangenes Jahr im DFB-Pokalfinale gegen Leipzig. Für den Fall eines Sieges hatte die Stadt Frankfurt schon eine Riesensause auf dem Römerberg geplant. Mit Leinwänden, Gastronomie, Beschallungstürmen für 70.000 Fans. Leider hat die Eintracht ja verloren und die Stadt ist auf Kosten von 1,2 Millionen Euro sitzen geblieben, von denen die Eintracht nur, in Anführungszeichen, 350.000 Euro bezahlt hat, sagt zumindest der Steuerzahlerbund. Sein Vorschlag: in Zukunft sollte doch bitte die Eintracht einen größeren Teil zahlen, am besten alles, wenn es solche Feiern gibt. Schließlich habe sie auch große Einnahmen zum Beispiel mit der Champions League gemacht.
Das war also der Bereich Sport. Jetzt mal zum Bereich Politik. Bekommt denn vielleicht auch die Landesregierung ihr Fett weg?
In der Tat, beim Dauerbrenner Hessentag. Der Steuerzahlerbund sagt, das jetzige XXL-Format mit 10 Tagen Dauer, das sei einfach nicht mehr zeitgemäß und müsse dringend verschlankt werden. Zum Vergleich: andere Landesfeste in anderen Bundesländern, die dauerten gerade mal 3 Tage statt 10. Wie problematisch das Ganze war, zeigt auch das letzte Beispiel Pfungstadt, wo der letzte Hessentag stattfand. Da fielen ja die Kosten dann plötzlich um knapp 2 Millionen Euro höher aus als geplant. Das wurde kurz vor dem Event bekannt. Aber eine Absage wäre da noch schlimmer gewesen als die Durchführung. Deshalb muss jetzt Pfungstadt die Kosten tragen, sagt der Steuerzahlerbund.
Also es gibt viel Kritik. Hilft denn diese Kritik der Steuerzahlerbundes auch mal?
Dafür gibt es im Schwarzbuch eine eigene Rubrik, die heißt Erfolge. Da ist leider diesmal kein hessisches Beispiel dabei, aber wieder eins aus Berlin vom neuen Hauptstadtflughafen BER. Da wollte die Bundesregierung anfangs ein eigenes Terminal, einen Neubau installiert haben, um Staatsgäste zu empfangen, Delegationen abzufertigen etc. Das Ganze hätte 70 Millionen Euro gekostet. Das hat der Steuerzahlerbund heftig kritisiert und jetzt soll dieser Neubau tatsächlich wegfallen und das Regierungsterminal soll in das bestehende Gebäude integriert werden am BER, was um einiges günstiger werden dürfte.
Sagt Reporter Nikolaus Buschlüter im Gespräch mit Roman Janik zum aktuellen Schwarzbuch des Hessischen Steuerzahlerbundes. Wer einen Blechschaden am Auto hat, der geht wahrscheinlich meistens in eine Vertragswerkstatt oder sucht online nach Teilen. Doch wenn das Auto schon älter ist, vielleicht sogar ein Oldtimer, ja, dann kann die Ersatzteilsuche kompliziert werden. Aber vielleicht endet sie auch in der Halle von Andreas Koldewey in Kassel, denn dort können Fans von alten VW-Autos fündig werden. Reporter Nikolaus Frühling nimmt uns mit.
Buntes Blech, soweit das Auge reicht. Türen, Kotflügel und ganze Karosserien mit ordentlich Staub drauf. In der Halle von Andreas Koldewey im Kasseler Stadtteil Bettenhausen findet sich so ziemlich alles, was ein Bastler von alten VW-Autos brauchen könnte. Von alten Käfern, Bullis, Golfs und anderen Kultkarren. Wir machen den Test. Hat Andreas auch den vorderen linken Kotflügel von einem 74er Käfer da?
Ja, den habe ich auf jeden Fall da. Da müssten wir mal ein paar Etagen hochgehen. Und dann kannst du dir, wenn du möchtest, sogar noch die Farbe aussuchen.
Und ja, zwei Stockwerke höher liegen sie. Ein ganzer Haufen der unverkennbaren, rundgeschwungenen Kotflügel des VW-Klassikers. Und auch der Rest der Halle steckt voller Schätze. Zum Beispiel die komplette Vorderseite eines T1-Bullis. Mit einem VW-Bus hat auch für Andreas alles angefangen.
VW ist im Blut, schon deswegen, weil mein erstes Auto halt ein VW-Bus war. Und wir hatten halt noch den Vorteil, wenn da was kaputt war, wir konnten einfach auf den Schrottplatz gehen. Das gab es damals noch im Überfluss.
Heute allerdings nicht mehr. Jedenfalls nicht in so gutem Zustand wie in Andreas Koldeweys Halle. Aber wo kommen die ganzen Original-Retro-Blechschätze denn her?
Mindestens 95% ist schon einmal über den Teich rüber und wieder zurückgekommen. Gerade wenn so Busse original in Kalifornien gefahren sind, wo halt gutes Wetter ist, dann sind die natürlich auch erhalten geblieben.
Sein Geld verdient Andreas Koldewey mit Lagersystemen und Stahlbauteilen. Die Oldtimer-Teilehalle ist für ihn ein Hobby. Eigentlich hat das Ganze mal seinem alten Freund Axel Stauber gehört. Als der vor 10 Jahren stirbt, führt Andreas das Herzensprojekt weiter.
Also ich bin halt nicht der Spezialist, wie mein Freund das war, der sein ganzes Leben nichts anderes gemacht hat. Das, was hier liegt, das ist alles von Axel schon hier gewesen. Die Teile, die ich noch geholt habe, das sind dann halt Teile für die neueren Baujahre, sage ich mal T3-Busse.
Ganz schön viel Blech. Vielleicht die größte Sammlung in Europa?
Jeder, der auch in der Szene irgendwo unterwegs war, hat gesagt, also es gibt eigentlich nichts Vergleichbares in der Größe.
Eine Website hat er nicht. Aber es hat sich in der Szene rumgesprochen, dass der Mann aus Helsa bei alten VW-Teilen unschlagbar ist.
Man möchte von paradiesischen Zuständen sprechen für VW-Schrauber in der Halle von Andreas Koldewey in Kassel, denn hier lagern unzählige Blechschätze. Nikolaus Frühling hat für uns darüber berichtet. Und das war der Tag in Hessen mit Andreas Heigen und die Sendung finden Sie wie immer auch auf hessenschau.de.